Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Vielen, vielen Dank auch für diese Einladung. Also es ist interessant, an der Fachhochschule Westküste entsteht momentan so ein Gebetskreis unter den Studenten, der ausgerechnet dadurch auch hier in dieser Gemeinde entstanden ist. Und das ist schön zu sehen, dass das so ist. Nun, als Gabi mich gefragt hat, Mensch Jason, worüber predigst du? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich kam gerade eben aus einer anderen Gemeinde, in dem sehr viel auch gerade da passiert. Und da habe ich gedacht, okay, gut, setze ich mich hin. Gott, was ist dran? Und da war für mich sehr deutlich Jona 4. Und ich schaute nach und sagte, okay, interessant. Ich möchte uns einfach mal helfen, ein bisschen damit sich auseinanderzusetzen, was da steht. Denn persönlich wusste ich nicht, ob ich mich wirklich wundern sollte über die unendliche Geduld Gottes mit diesem widerspenstigen Prophet, oder ob man sagen soll, wie dumm kann wirklich diese Ablehnung von Gottes Liebe sein durch Jona? Und da kam ich mehr und mehr auch in diese Frage, wie ist es bei mir? Wie ist es bei mir, sind meine Glaubensansichten über Gott eng, stur, kleinkariert, wie bei Jona? Nun, noch einmal das Wichtigste. Gott gibt Jona einen Auftrag. Geh nach Nineveh. Eine große Metropole. Gottlosigkeit herrscht, Gewalt herrscht dort. Er soll predigen, weil alle Menschen die Chance zur Umkehr bekommen sollten. Jona macht etwas. Er geht, aber genau entgegengesetzt. 180 Grad in eine verkehrte Richtung. Stell mal vor, Gott würde zu mir sagen, geh bitte nach Amsterdam, predige. Ich sage, das ist der Spielplatz des Satans, wer schon da war, weiß vielleicht ein bisschen, wovon ich rede. Und ich gehe Richtung Moskau, genau in gegengesetzte Richtung. Dieser Mann benutzt aber stattdessen ein Schiff, kommt ein gewaltiger Sturm auf, die Leute kriegen panische Angst. Jona sagt, ich bin dran schuld, schmeißt mich über Bord. Ich habe keine Lust mehr, schmeißt mich über Bord. Er, Jona, hat sich selbst schon aufgegeben. Er versinkt und Gott gibt aber Jona nicht auf. Gott holt ihn auf wunderbare Weise wieder aus diesen Tiefen heraus. Ich möchte nicht über Fisch oder Wal jetzt hier sprechen. Und lässt wieder festen Boden unter seinen Füßen ihm finden. Denn Gott gibt niemals sein Wort auf. Und Jona erhält einen zweiten Auftrag. Eine zweite Möglichkeit, dahin zu gehen nach Ninive, um zu predigen. Und jetzt mehr oder weniger mit frohen Mutes geht er dahin und predigt in diese fremde Großstadt, dass sie vom Untergang bedroht sei. Und jetzt geschieht das, was unfassbar ist, die Leute von Ninive kehren um. Die kehren um zum Glauben an den lebendigen Gott. Sie wenden sich von Bösen ab, suchen neu den Kontakt zu Gott. Sie machen einen Neuanfang im Gebet und bitten Gott um Vergebung für alle ihre Verfehlungen im Leben. Und daraus entsteht eine lebendige Hoffnung auf Gottes Gnade. Und die, die sich umgekehrt haben zu Gott, erlebten, wie Gottes Hoffnung auf Gnade nicht vergeblich ist. Gottes wirkliche Gnade erlässt das Vorgericht, also Gericht, ergehen lassen. Und diese Stadt wird nicht zerstört, obwohl es vorher den Untergang gewidmet war. Gottes Liebe hat diese Menschen gerettet und das ausgerechnet durch diesen widerspenstigen, widerwilligen Prophet. Nun, wenn ich das Buch Jona lese, merke ich immer wieder zwei große Themen. Erst einmal diese spannende und auch spannungsreiche Auseinandersetzung der gnädigen Gott mit dem gesetzlichen, rechthaberischen und selbstgerechten Jona. Ja, ein drohender Gericht auf der einen Seite und auf der anderen Seite Gottes Gnade trotz meiner Kleinkariert sein. Was für ein Kontrast. Die Heiden in Ninive, die haben mit Mann und Maus tatsächlich radikale Umkehr erlebt. Und Jona, Israelit, berufener Mann Gottes, versinkt in Mitleid und Zorn. Und gerade eben am Ende, im Kapitel 4, merken wir sozusagen der Höhepunkt oder Tiefpunkt in dieser Geschichte. Gott versucht, dieses Prophet dabei ist, zu fallen, wieder neu zu ergreifen, wieder neu in seinen Schoß hineinzubringen. Und das Interessante ist es bei Jona, dass sein Ärger sich anfängt umzuschlagen in einen wirklich abgrundtiefen Zorn. Zorn gegenüber Gottes Gnade. Ist das nicht unglaublich? 120.000 Leute werden gerettet, da kommen Menschen zum Glauben und ich bin auf Gott sauer. Kann nicht sein, oder? Aber man merkt doch, wenn man ganz tief langsam in sich hineingeht, dass auch bei uns das manchmal vielleicht sogar sein kann. Vers 1, Jona 4 sagt, das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig, weil Gott Erbarmen gezeigt hat, Tausende von Menschen. Als ich diese Geschichte las, wurde mir etwas in Erinnerung auch gebracht von verlorenen Sohn. Eigentlich müsste es heißen verlorene Söhne. Denn der eine Sohn ging weg und der eine blieb. Und der blieb, wurde auch zornig, nicht wahr? Der wurde zornig, als sein verlorener Sohn, Bruder, zurückkam. Und Papa hat dann den Kalb geschlachtet, ein großes Fest da veranstaltet. Und der verlorene Sohn stand da außerhalb dieser Feier und sagte, nö, ich will nicht. Ich bin auf dich wütend, Vater. Warum war dieser verlorene Sohn wütend? Ich glaube, gerade eben da können wir sehen, dass dieser erstgeborene Sohn sich verhalten hat und auch wirklich sich gefühlt hat wie ein Sklave. Er hat geschuftet für Gott. Er war gehorsam in allen Dingen, hat nie was verkehrt gemacht, ging nicht weg, hat sein ganzes Geld von seinem Vater nicht mit Ohren und mit alle möglichen Sachen denn vergeudet. Und indirekt beschreibt sogar der verlorene Sohn, der geblieben ist zu Hause, seine Beziehung zu seinem Vater so. Denn bei aller Hingabe lebte er am wirklichen Leben vorbei. Er bemerkte nicht, dass alles ihm schon längst gehört hatte und dass er sogar selbst hätte viele, viele Feste feiern können. Was war sein Problem? Er war ein Sklave einer Lebensauffassung. Also ein System, der aus Arbeit und Gehorsam bestand. Er lebte in einem System und sagte, Gott muss mich segnen, wenn ich nur alles richtig mache. Und dann kommt der Sohn, der alles verkehrt gemacht hat, und kriegt eine Exekution lieber ab. Nee, das ist unfair. Genau so geht's Jona. Gott, das geht nicht. Diese Leute sollten sterben. Diese Leute, einfach weil sie ganz kurzfristig sich umgekehrt haben, die dürfen nicht. Ich hier. Ja, und er merkt, wie schnell man dabei ist, Gott zu richten und zu sagen, hey, ich mache das korrekt. Wir haben ein System entwickelt häufig und unser ganzes Leben ist davon irgendwie geprägt. Ich arbeite, ich kriege Lohn. Ich tue was Gutes, ich erwarte Gutes zurück. Was ist, wenn jemand Glück hat? Neid. Ja? Also man möchte das nicht. Man sollte es verdient haben. Und wir haben diese Pflichterfüllung. Wir haben diese Leistungsbereitschaft auch automatisch in unser System mit Gott hineingebaut. Denn wir wollen auch mit Anerkennung belohnt werden. Die Frage kommt immer wieder auf, wenn etwas Schreckliches in unserem Leben passiert. Wir kriegen eine Diagnose Krebs. Wir haben Schmerzen. Gott, warum lässt du das zu? Ich mache so viel für dich. Kennt ihr das? So dieses sofort, warum lässt du dir das zu? Ich. Viele Leute leben in dieser Selbstgerechtigkeit, diese Selbstbezogenheit. Und das ist ein Problem. Denn da ist ein tiefes Gefühl da drin, nicht wirklich wertvoll zu sein. Nicht wirklich wichtig zu sein. Auch vor Gott nicht. Und passiv kommt es zu einer Selbstablehnung. Und wenn es aktiv ausgedrückt wird, wird es sogar einem sich zu wichtig nehmen. Der jüngere Bruder vielleicht ging weg, hat alles gemacht. Und der ältere Bruder verachtete ihn vielleicht, weil er Lebensfreude hat. Dieses Neid war da. Er hat sich verglichen. Wie oft stecken wir auch in diesen Gefahr, uns mit anderen Menschen zu vergleichen und damit den anderen zu verurteilen. Wir sind aber zu einem Leben aus der Gnade berufen. Wir dürfen bei Gott Kind sein. Wir dürfen bei Gott Fehler machen. Wir dürfen uns am Leben und auch an seine Liebe erfreuen, ohne etwas zu leisten, ohne etwas dafür tun zu müssen. Nun, Jona, das ganze Problem jetzt hier, es ist irgendwie nur bei sich selbst. Jona betet zu Gott. Also, ich habe auch immer wieder gesagt, und ich kriege ein paar Schimpfe von Menschen dafür, ich sage, wenn du wütend auf Gott bist, sag ihm das. Du kannst ruhig Gott anschreien, du kannst ruhig mit Gott schimpfen. Er kennt dein Herz sowieso. Lieber mit Gott schimpfen, als mit deinem Sohn oder Tochter. Ja? Irgendwo muss ein Ventil da sein. Ruhig bei Gott. Wirklich, wenn man die Psalmen anschaut, merkt man, wie die Leute auch mit Gott geredet haben. Und wie die Gebete fast immer sich doch wieder richtig auch gedreht haben. Hier sehen wir, wie Jona über Zorn mit Gott geredet hat. Jona 4, Vers 2. Ach Herr, das ist ja wie ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und große Güte bist und lässt dich des Übels bereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Achtmal ist Jona bei sich. Eine andere Übersetzung, da ist sogar 10-mal bei sich. Wie oft sind wir auch bei uns, wenn wir mit Gott reden? Herr, ich. Ja, also Jona war total nur mit sich selbst beschäftigt. Er nahm sich zu wichtig. Und das ist hier ein ganz großes Problem. Vielleicht gibt es Anzeichen bei uns, dass wir als Opfer der Ablehnung oder aus einem anderen Grund uns in ein Sklavensystem eingezimmert haben. Könnte es sein, dass wir auch uns selbst vielleicht zu wichtig nehmen und damit uns selbst und anderen Menschen unendlich das Leben schwer machen? Jona, eindeutig. Mir ist was ganz anderes aufgefallen. Vers 5. Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Jona war Mitarbeiter Gottes. Er hat gewirkt, er hat gepredigt. Die Leute haben sich bekehrt und haben Ja zu Gott gesagt. Und dann plötzlich wird aus einem Mitarbeiter ein Zuschauer. Und ich glaube, der Teufel ist dabei, auch häufig bei uns das dann zu ermöglichen. Dass wir gewirkt haben und irgendwas passiert und wir ziehen uns zurück und wir schauen uns nur noch an. Und manchmal grimmig. Ja, also wir schauen es nur noch an. Jona wartete die 40 Tage ab, ob doch nicht das Gericht Gottes eintrifft. Furchtbar, oder? Herr, ich habe meinen Job getan, nun mach du endlich deins. Schwefel soll vom Himmel fallen, alles vernichten. Das ist eigentlich, was Jona wollte. Seine eigene Selbstgerechtigkeit. Und als nichts passierte, sagte er, Herr, was soll das? Ich habe sowieso gewusst. Max Frei, er ist aus der Schweiz, von der Christone, Gemeindeleiter, schrieb einmal dazu, anstatt sich mit diesen bußfertigen Nineveviten sich zu freuen und sich in den jungen Glauben zu unterstützen, schmollt Jone vor sich hin und wird vom Mitarbeiter zum Zuschauer. Das ist ein typisches Verhalten von gesetzlichen Menschen. Da frage ich mich, da frage ich uns, wo befinden wir uns? Haben wir uns durch vielleicht eine Lehrfrage die Seite mal gewechselt und jetzt sind wir nicht mehr Mitarbeiter, sondern jetzt nur noch in den Zuschauerrängen geflüchtet? Gab es irgendetwas, was uns nicht so gepasst hat und haben gesagt, dann macht eure Sache selbst, aber ich werde nicht mehr aktiv dabei sein? Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir aus Frust heraus etwas ablegen. Wir werden Abendmahl feiern. Wir können auch das vor Gott bringen. Sagen, Herr, ich erkenne etwas. Ich erkenne vielleicht ein Muster. Ich erkenne vielleicht eine Begebenheit in meinem Leben. Das möchte ich ganz neu hinlegen. Ich möchte ganz neu um Vergebung dafür beten. Nun, Gott ist ein Gott, der wirklich auch anschaulich ist. Ich finde es so schön, denn er versucht, Jone hier noch eine Chance zu geben. Gott lässt wirklich durch ein Wunder über Nacht diese Rizinusstaude wachsen. Und das war von Gott ein Zeichen, ein Symbol, um Jone hier etwas deutlich zu machen. Denn diese Pflanze, diese Staude, sollte jetzt hier Jone auch eine gewisse Schatten geben. Ihm sollte ihm auch helfen, seinen Gemütszustand aufzuhellen. Und Jone freute sich riesig. Vielleicht, weil er der falsche Annahme war, dass Gott mit ihm war, dass das ein Zeichen war. Aber er freute sich wie ein kleines Kind über diese Wunderbaum. Denn das hat seinen eigenen Komfort erhöht. Während ihm die Schicksal von 120.000 Menschen offensichtlich völlig egal war. Aber es ging ihm schon ein bisschen besser. Auf wie viele von uns trifft das auch zu? Ganz ehrlich, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Geld, wie viel Talente stecken wir in Sachen, die einfach vergänglich sind? Unsere Häuser, unsere Arbeit, unsere Autos, unser Fernsehen, vieles tun wir. Das sind die Wunderbäume, die um uns herum sind, die das Leben ein bisschen angenehmer machen, während Millionen von unsterblichen Seelen verloren gehen. Aber hier tut Gott etwas. In der nächsten Nacht ließ Gott auch einen Wurm kommen und dieser schattenspendende Baum stirbt. Und nach oben herein kommt ein Ostwind auf. Und diese Hitze wird so unerträglich. Und jetzt schon wieder ist Jone an dem Punkt, wo er sagt, ich kann, ich will nicht mehr. Herr, nimm mein Leben. Jona hat die Realität vollkommen aus den Augen verloren. Gab es schon in unserem Leben Kleinigkeiten, die uns so geärgert haben, wir waren bereit, alles hinzuschmeißen? Jona war das hier. Eine blöde Pflanze starb und sagt, Herr, töte mich jetzt! Was für eine verdrehte Sicht der Dinge. Aber Gott will Jona und Gott will uns auch durch diese Gegenstandslektion zurück in die Realität holen. Was sind für uns die Prioritäten? Was ist tatsächlich für uns wichtig? Wo möchte Gott uns aufrütteln und ein bisschen aus unserer Bequemlichkeitszone herausbringen? Nun, ich fragte mich am Ende denn von diesem Buch, gab es dann ein Happy End? Was ist passiert? Nun, positiv ist es mir viel auf, dass Jona überhaupt das Buch geschrieben hat. Er hat selbst hier ohne Widerrede dieses Buch geschrieben. Er hat selbst sozusagen eine Antwort gegeben, indem er diese schonungslose Geschichte aufschrieb, dass er offensichtlich doch die Lektion Gottes verstanden hat. Schlussgedanke. Wie sieht es bei uns aus? Bestimmt jeder von uns hat so eine Art System. Ein System, in dem wir uns flüchten. Ein System, in dem wir sagen, Gott, wie kannst du das so zulassen? Ich war doch so gehorsam. Ich habe doch alles richtig gemacht. Genau wie der Sohn, der zu Hause blieb und genauso verloren war, in diese Schema blieb und dennoch mit Gott innerlich gehadert hat. Vielleicht haben wir mit Zorn ein Problem. Vielleicht haben wir ein Problem mit dem wirklich Freude am Leben. Gott möchte uns helfen. Gott möchte uns erst einmal helfen, unsere Situation zu verstehen. In welcher Situation stecken wir und wie und wo möchte Gott uns herausholen? Gott hat vielen von uns auch berufen, etwas zu tun. Und vielleicht der eine oder andere von uns ist in der falschen Richtung sogar abgehauen. Und Gott ließ einiges in dein Leben zu. Und er sagt, hier, mein Kind, ich gebe dir doch eine zweite und für Jonas sogar eine dritte Chance. Und er ist da für dich, wenn du bereit bist zu gehorchen. Ich möchte diejenigen, die sich hier etwas wiedererkannt haben, ermutigen, sich jemand wirklich da dieses, was einem wichtig geworden ist, anzuvertrauen. Denn wenn wir etwas aussprechen, dann verliert es auch seine Macht. Und wenn wir etwas einen Namen geben, dann verliert es seine Macht. Das ist gut, dass wir sagen, Mensch, ich habe etwas erkannt. Können wir zusammen dafür beten? Können wir dafür beten, dass ich wirklich nicht mehr in dieses System zurückfalle? Vielleicht hatte ein oder andere von uns ein etwas abgekühltes, distanziertes Verhältnis zu Gott. Vielleicht war es früher viel, viel inniger. Aber heute ist es irgendwie, naja, man ist Zuschauer, aber nicht mehr Mitarbeiter. Vielleicht da möchte Gott zu dir sagen, du verlorener Sohn oder Tochter, komm nach Hause. Komm nicht mehr in das Haus hinein, sondern komm mal wieder an meinem Herz dran. Ich nehme dich an, wie du bist. Du brauchst nichts leisten, denn meine Gnade ist umsonst. Nimm diese Gelegenheit wahr. Bring es zu Gott. Lass dich mit Gottes Liebe, mit seiner Freude und mit seinen Segen ganz neu erfüllen. Und bleibe nicht im Zorn, wie Jone das getan hat. Denn das bringt nur Frust und wir verlieren die richtige Perspektive. Ich möchte kurz mit uns beten. Vater, von ganzem Herzen möchte ich dir danken, dass wir dieses Buch in der Bibel haben. Danke für Jone, für all das, was er getan hat. Danke, dass du, der gnädige Gott, warst und geblieben bist. Du hast ihm eine zweite Chance gegeben. Du hast mit ihm geredet, als er ungehorsam war, als sein Zorn aufgestiegen ist. Du hast ihn nie allein gelassen. Und ich danke dir, dass das auch für uns heute noch gilt. Du bist da für uns, Herr. Ich möchte bitten, dass du mein kleinkariertes, mein starres Bild von dir sprengst und dass ich dich mehr und mehr dich erfahren darf, wie der gnädige, barmherzige Gott du bist, der nicht abrechnet nach meinen Leistungen, sondern uns gibt, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Danke, Herr, für deine Gnade und deine Güte. Amen.